Ja, wie groß und überraschend die Liebe Gottes ist, wollen wir heute ein bisschen anschauen. Und ich habe das genannt, seine unfassbare Liebe. Kannst du mal einblenden? Schön. Seine unfassbare Liebe. Das singen wir auch immer manchmal in einem Chorus. Nicht? Deine unfassbare Liebe, die mein Denken übersteigt, will ich immer mehr erfassen und in ihr verwurzelt sein. Und ich freue mich, dass wir viele Lieder schon über die Liebe Gottes gehört haben, gerade jetzt auch wieder und auch die Texte. Und ich möchte euch einen Text dazu lesen, der erst gar nicht so richtig danach ausschaut, aber ich versuche heute, uns mal von unserem europäischen Denken wegzukriegen und eine Geschichte uns lesen, die in der Bibel steht, die natürlich so passiert ist, keine Geschichte, ein Bericht, der uns helfen soll, einmal hineinzuschauen in die Liebe Jesus zu den Menschen. Und zwar ist das die Begebenheit aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 7, Vers 36 bis 50. Ich lese euch den ganzen Text erst einmal vor und dann gehen wir das miteinander durch. Und ich hoffe, es ist spannend und interessant und mancher hat vielleicht sogar ein Aha-Erlebnis dabei. So habe ich es noch gar nicht gesehen oder so habe ich es noch gar nicht verstanden. Die Salbung Jesu durch eine Sünderin. Lukas 7, Vers 36 bis Vers 50. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war, und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie ein Alabasterfläschchen mit Öl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagte, Lehrer, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach, ich nehme an, der, dem er das meiste geschenkt hat. Er sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und sich zu der Frau wendend, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt, wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er aber sprach zu ihr, deine Sünden sind dir vergeben. Und die, die mit zu Tisch lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er sprach aber zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Eine ganz, ganz außergewöhnliche Begebenheit, die diese unfassbare Liebe von Jesus aufzeigt. Wir haben gelesen, Vers 36, es bat ihn ein Pharisäer, dass er mit ihm essen möge, und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Also er bekommt eine Einladung. Jesus bekommt eine Einladung von einem Pharisäer. Aber diese Einladung war von Anfang an ganz stark problemgeladen durch das, was nicht geschehen ist. Im Orient ist der Gastgeber eine ganz wichtige Persönlichkeit. Der bringt Wertschätzung, wo es nur geht. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von Abraham, als die zwei Engel, die zwei Männer zu ihm kamen, dass Abraham sich sogar vor ihnen niederfällt, um in Ehrerbietung zu weisen. Er schlachtet und kocht und backt und macht, dass diese Gäste ja gut versorgt werden. Es werden die Füße gewaschen, die Hände werden ihnen gewaschen und so weiter und so fort. Und hier heißt es nur, und Jesus, er ging in das Haus und legte sich zu Tisch. Ich habe das im Internet gefunden, es war das einzige Bild, das irgendwie vernünftig war. Und da sieht man, wie die Leute damals um einen Tisch lagen, ein bisschen erhöht. Und je nachdem, bei den Griechen war es, glaube ich, so, dass die Frauen und Kinder immer am Rand saßen und nur die Männer da drum lagen. Aber ich weiß nicht, wie es damals in der Geschichte war. Auf jeden Fall war es so üblich. Und wir kennen das ja auch, dass es öfter heißt, und Jesus lag mit seinen Jüngern zu Tisch oder so. So ähnlich müssen wir uns das vorstellen. Jetzt gucken wir uns die ganze Zeit an das Bild und dann können wir uns alles so ein bisschen besser vorstellen. Also Jesus legt sich da mit zu Tisch. Und der Skandal ist eigentlich, dass dieser Gastgeber, der eigentlich alles tun musste und auch wollte, das gab schon sein Ansehen her, dass der Gast gut versorgt wird, den Herrn Jesus zwar einlädt, ihn aber nicht willkommen heißt. Denn es war undenkbar, dass man vom Gastgeber nicht mit einem Kuss begrüßt wurde. Dann brachte man Wasser, die setzen sich auf einen Schemel dann brachte man Wasser und Olivenöl zum Waschen von Füßen und Händen. Und dann gab es ein wohlriechendes Salböl, je nachdem wie reich der Gastgeber war. Und damit wurden die Haare eingepinselt, hätte ich beinahe gesagt, mit eingegriffen, wie ihr Jungs das macht heute, ne? wenn er da so muss. Okay? Und auch die Hände. Und dann duftete das ganze Haus. Das war einfach ein Ausdruck von tiefer Wertschätzung. Und dann wurde das Segensgebet gesprochen für die Gäste und für das Haus und für das Essen. Und erst dann legte man sich zu Tisch. Das heißt, Jesus wurde selbst vom Segen ausgeschlossen. Selbst das hat man ihm nicht gegönnt. Und jetzt merken wir, dieser Pharisäer und die Pharisäer, die da waren, die hatten vor, mit Jesus zu diskutieren, ihm klarzumachen, dass er nicht würdig ist. Ein 30-jähriger junger Kerl kommt an und sie als die hohen Theologen, die wollen ihm mal zeigen, was Sache ist. Denn sie waren ja damals schon der Meinung, Jesus kann nicht von Gott sein oder kein Prophet sein, denn er macht so viel falsch in ihren Augen. Er macht so viel falsch. Und Simon, der Gastgeber, provoziert hier einfach einen Skandal. Wir müssen uns das einfach mal so ein bisschen vorstellen, ja? Wie das war. Er zeigt Jesus damit, dass er nicht willkommen war und dass er und seine Freunde nicht viel von diesem jungen Rabbi hielten. Warum ist er mit Zöllnern und Sündern, war ja die Frage. Warum sagt er, dass Gott die Sünder liebt? Nach ihrer Meinung war es, so steht es auch geschrieben, Gott liebt nur Menschen, die gerecht sind und seine Gebote halten. Das hat ihm ja mal ein Pharisäer gesagt. Und jetzt heißt es plötzlich, jetzt soll das nicht mehr gelten? Warum nennt er sich Prophet? Und das fragt er ja nachher dann auch im Stillen, da kommen wir gleich drauf. Und er zeigt ihm eigentlich Jesus, du hast keine Ahnung, du bist nicht würdig, eigentlich in mein Haus zu kommen. Aber dadurch, dass ich dich einlade, da komm mal vorbei. Aber nicht aus Wertschätzung, ja? nicht aus Achtung. Auch wenn er nachher zu ihm sagt, Lehrer, sprich. Also als Jesus eben dann die Frage stellt. Dann geschieht etwas anderes. Auf einmal wendet sich das Bild und dann wird berichtet, dass eine Frau zugegen war. Und von ihr wird gesagt, dass sie eine Frau der Stadt war und eine Sünderin. Und als diese erfahren hatte, dass er im Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie dieses Alabasterfläschchen mit Öl, trat von hinten an seine Füße heran und so weiter und so fort. Diese Frau war, wenn es heißt Sünderin, kann man davon ausgehen, dass sie eine stadtbekannte Hure war. Eine Sünderin, eine Ausgestoßene. Und die kommt jetzt in das Haus dieses Pharisäers, der Simon heißt. Und dann wird berichtet, dass sie von hinten an seine Füße kam. Ne? Nehmen wir an, das wäre jetzt hier Jesus oder das. Und dann kam sie von hinten her, von vorne war es nicht möglich, von hinten. Und was hat man hinten, wenn man legt? Da hat man die Füße. Normalerweise wurde mit dem Salböl ja die Haare und die Hände gesalbt. Aber das ging nicht, das war ein Undenkding gewesen. Sie konnte da nicht einfach reingehen, sondern sie kommt von hinten und weint ganz stark, benetzt mit ihren Tränen die Füße des Herrn, trocknet sie mit ihren Haaren ab, dann küsst sie seine Füße und salbt sie mit Salböl. Und auch genau das war wieder so ein Skandal, was diese Frau hier gemacht hat. Ich versuche das gleich zu erklären. Aber jetzt müssen wir erstmal nochmal schauen, warum macht diese Frau das? Ich bin überzeugt, die Frau macht das nicht, um Wiedergutmachung für ihre Sünden zu bekommen. Jesus sagt am Ende nicht zu ihr, deine Sünden sind vergeben, weil du meine Füße gesalbt hast. Sondern das, was sie tut, tut sie im Ausdruck von Dankbarkeit. Ihr eigentliches Ansinnen war, dieses Alabasterfläschchen zu brechen und Jesu in Ehrfurcht und Dankbarkeit die Haare zu salben und die Hände zu salben. Es war mit Sicherheit nicht geplant, ihm damit die Füße zu waschen. Also ist in dieser Frau vorher etwas vorgegangen. Da bin ich ganz fest überzeugt, sie ist vorher schon Jesus begegnet. Wie auch immer. Sie hat von diesem Rabbi gehört, dass er Sünden vergibt, dass er die Liebe Gottes ist. Ich werde es gleich nochmal genauer erklären, warum ich davon überzeugt bin. Auf jeden Fall, sie kam in das Haus, berührt die Füße und dann haben wir gelesen, was geschehen war. Und als Jesus nämlich nachher mit Simon spricht, sagt er, das steht in Vers 45, seitdem ich hierher gekommen bin, küsst sie meine Füße. Seitdem ich hereingekommen bin, küsst sie meine Füße. Merkt ihr was? Ich bin hereingekommen, leg mich hin und sie küsst meine Füße. Die Frau war eigentlich schon da. Sie hat gehört, Jesus ist zu Gast. Sie kommt in dieses Haus und es wird ja geschrieben, dass Jesus dann gleich zu Tisch lag. Es wurde ihm ja nicht die Füße gewaschen. Er konnte sich ja nicht reinigen, also ist er gleich hingegangen. Das war auch ganz schön provozierend von Jesus, dass er sich davon nicht beeindrucken hätte lassen. Die meisten von uns, wahrscheinlich ich auch, werden zutiefst beleidigt nach Hause gegangen. Weil es einfach ein Unding war. Wir müssen uns da rein. Heute sagt mein Kind, hast deine Hände gewaschen vorm Essen? Ja? Damals, das war undenkbar. Das war undenkbar. Und deshalb habe ich ja von einem Skandal gesprochen. Hab mal nachgeschaut und da wurde geschrieben, bei traditionellen Mahlzeiten in Dörfern des Nahen Ostens werden Außenseiter der Dorfgemeinschaft nicht ausgeschlossen. Denn normalerweise muss man sich fragen, wie kam die Frau überhaupt da rein? Und dann noch zum Pharisäer, die ja diese Frauen verachtet haben bis aufs Blut. Wenn du heute in Jerusalem bist, als Frau, und du begegnest ein paar Orthodoxen, die gucken dich nicht an. Du bist nicht würdig. Und zudem hast du offenes Haar als Pfullingerin. Und die gucken dich nicht an, die gucken nicht mal manchmal fremde Männer an. Und so war das damals auch. Das war undenkbar. Aber In der Dorfgemeinschaft werden Außenseiter nicht ausgeschlossen. Jetzt wird es begründet. Sie sitzen still auf dem Boden an der Wand und bekommen am Ende der Mahlzeit zu essen. Jetzt ist diese Frau natürlich mit Sicherheit nicht gekommen, weil sie Hunger hatte, denn sie hatte ja dieses teure Öl bei sich. Aber sie war da an der Seite mit, weil sie als Gast rein durfte. Und jetzt heißt es weiter, ihre Gegenwart ist ein Kompliment an den Gastgeber, der damit als so edelmütig angesehen wird, dass er sogar Ausgestoßene versorgt. Die Rabbinen bestanden darauf, dass während einer Mahlzeit die Türen aufgelassen wurden, damit es dem Haus nicht an Nahrung mangelt, das heißt, dass man Gottes Segen nicht aussperrt. Also wenn die Mahlzeit vorbei war, dann durften die anderen auch noch was essen. Und jetzt verstehen wir auch, ihr kennt ja die Begebenheit vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Bei denen heißt, müsst ihr einmal nachlesen, er lag vor der Tür des Reichen. Er wurde also nicht eingelassen und das war die Schuld des reichen Mannes, dass er den Lazarus nicht reingelassen hat. Okay, die Frau war nicht gekommen, um etwas vom Gastmahl zu bekommen, sondern sie kam, um Jesus zu salben. Ihre Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Sie wollte nach der Waschung Jesus salben, was eigentlich dem Gastgeber vorbehalten war. Aber es war immer der Ausdruck von Wertschätzung und Ehre. Und er hat ja gesagt, je reicher einer war, desto größer wurde, desto besser war das Öl. So mehr hat es geduftet, desto wertvoller war es. Und so verstehen wir etwas. Sie war schon Jesus begegnet, noch einmal. Und sie erlebte, dass Jesus die Sünder nicht ausstieg. Diese unfassbare Liebe hat bis zu dieser Sünderin gereicht. Das konnte ein normaler Mensch damals nicht verstehen, weil sie immer der Meinung war, Gott liebt den Gerechten, den, der die Gebote hält. Und jetzt soll eine Sünderin, wahrscheinlich eine Hure, von Gott geliebt sein. Das ging nicht. Das war einfach undenkbar. Aber Jesus stieß die Sünder nicht aus, sondern rief, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und sie hat das erlebt. Sie muss das vorher erlebt haben, weil, wie gesagt, Ausdruck von Dankbarkeit. Und sie kam nicht, um ein gutes Werk zu tun, um von Jesus angesehen zu werden. Garantiert nicht. Also sie wollte ihm Dank erweisen und indem sie sein Haar und seine Hände mit diesem kostbaren Salböl salben wollten. Das war ihr Dankopfer. Doch die Situation verändert sich völlig. Sie erlebt die Demütigung, der Jesus ausgesetzt worden war, die Verachtung des Gastgebers und der anderen Anwesen Jesu gegenüber. Und sie ist entsetzt. Sein Haupt und seine Hände konnte sie nicht mehr salben, denn er lag ja bei Tisch. Man hätte sie auch sofort abgewiesen, weil das völlig unmoralisch war. Das wäre ein Skandal geworden. Und so geschieht das eben, dass sie von hinten herantritt, weint. Und ich glaube, dieses Weinen war dieses Erschüttertsein. Sie hat die ganze Liebe Jesu erfahren. Und hier sieht sie die Abweisung dessen, der so Großes an ihr getan hat. Jesus ist immer auf die Sünder zugegangen, während die anderen sie verachtet haben. Und Jesus hat sich nicht gescheut, mit den Zündern und Zöllnern zu essen und zu trinken. Man hat ihn ja beschimpft als Freund der Sünder. Also konnte er kein guter Jude sein, wie man meinte. Er lebte am Gesetz vorbei. Aber er hat das Gesetz erfüllt. Das war der große Unterschied. Und sie leidet darunter, dass dieser wunderbare Mensch, dass sie von ihren Sünden befreit hat mit dieser herrlichen Botschaft, Gottes Liebe, so unendlich gedemütigt würde. Vielleicht müssen wir uns erst an diesen Gedanken überhaupt erstmal gewöhnen, aber ich glaube, dass es so war. Denn Jesus, er ist die Liebe Gottes in Person. Er ist die Liebe Gottes. Und wenn wir die Liebe Gottes sehen wollen, dann müssen wir Jesus anschauen. Und Paulus sagt nicht umsonst, diese Gesinnung sei auch in euch, seinen Nachfolgern, die in Christus Jesus war. Er erniedrigte sich selbst und er erniedrigte sich bis unter die Füße des Sünders, damit dieser Sünder gerettet wird, egal was er angestellt hat. Und jetzt müssen wir uns diese unvorstellbare Situation einfach nur mal vorstellen. Diese Frau kommt und unterbricht jetzt alles. Die wollten ja jetzt mit Essen anfangen. Vielleicht hat der eine schon eine Traube im Mund gehabt und hat einen Hustenanfall gekriegt, ich weiß es nicht, hat sich verschluckt. Also sah, was hier passiert. Diese Frau war stadtbekannt. Sie kannten sie alle. Und jetzt lässt dieser Jesus sogar zu, dass diese Frau kommt, weint, Jesu Füße berührt und, jetzt kommt das Schlimmste, ihre Haare entblößt. Das ist ein Schock für alle Anwesenden. Es war verpflichtend für eine Frau, dass in der Öffentlichkeit ihre Haare bedeckt waren. Das können wir heute noch vom Islam auch, ne? Diese ganzen Diskussionen. Denn das Haar der Frau wurde, und ist auch im Islam heute noch so, als sexuell aufreizend betrachtet. Also als verführerisch. Die Hure entblößte ihre Haare vor ihren Freiern. Damit sagte sie, sag es mal böse, du kannst mich haben. In der traditionellen Gesellschaft im Nahen Osten, ist auch heute im Judentum so oft, entblößt die Frau ihre Haare in der Hochzeitsnacht und sagt damit ihrem Mann, ich gehöre dir. Und indem die Frau ihre Haare entblößt, sagt sie damit zu Jesus, ich gehöre dir. Aber Achtung, sie wischt die Füße mit ihrem Haar ab. Das ist ein Zeichen der Wertschätzung, der größten Wertschätzung, die es überhaupt gibt. Da ist kein sexueller Gedanke, gar nichts dabei. Sondern sie tut das, was sie eigentlich nur noch tun kann, um zu zeigen, wie wertschätzend sie Jesus empfindet, welche Wertschätzung und Liebe sie Jesu gegenüber hat. Und drückt das eben so aus und sagt damit, ich gehöre zu dir. Wie viele Lieder singen wir auch, wo wir sagen, ich gehöre zu dir, Jesus. Mein ganzes Leben will ich dir weihen. Ich gebe mich dir hin. Genau das macht diese Frau hier auch. Und sie drückt das eben auf diese Art aus. Das ist Dankbarkeit hoch 10. Es war nicht mehr steigerbar. Und wie die Männer reagiert haben, als sie die Haare entblößt hat, das weiß ich nicht, wäre mal interessant gewesen. Ob sie dann alle an die Wand gestarrt haben oder was sie gemacht haben. Auf jeden Fall hat die Frau das Fest mal unterbrochen und zwar ganz gewaltig. Sie drückt ihre Treue aus. Ich gehöre zu dir, wie die junge Frau in der Hochzeitsnacht. Ich gehöre dir, meinem Mann. Sagt sie, Jesus, ich gehöre dir. Du hast dich nicht geschämt, dich zu mir herabzulassen. Du hast dich sogar unter meinen Schmutz gestellt. Und das drückt sie jetzt damit aus, mit dem Waschen der Füße eigentlich durch die Tränen. Und dann salbt sie seine Füße und küsst seine Füße. Und das Schlimme war, weil Jesus Gast war und das zugelassen hatte, konnte der Simon als Gastgeber nichts dagegen machen. Das war noch sein Dilemma, in dem er jetzt drin war. Denn der Gast war ja eigentlich der Größere in dem Fall, ne? Und jetzt macht die Frau das und er kann nichts tun. Und dann denkt er bei sich, wenn er wüsste, was das für eine Frau ist, Wenn dieser ein Prophet wäre, würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt. Denn sie ist eine Sünderin, ne? Da hat sie ihn auch noch angerührt. Seine Füße hat sie ja gewaschen, mit dem, berührt, mit, als sie die Tränen, sie mit Tränen benetzt hatte. Und Jesus wusste das, was der gute Mann dachte. Und jetzt wendet sich Jesus dem Simon zu und sagt Folgendes, möchte ich nochmal lesen. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Und dann, ne, brauchen wir, wisst ihr noch von vorhin, von dem Schuldner, von den zwei Schuldnern, die einen Gläubigen hatten. Der eine schuldet 500 Denare, der andere 50. Und er entlässt beiden die Schuld. Und dann kommt die große Frage, Simon, wer liebt am meisten? Und Simon sagt, ja, ich denke, das ist eigentlich klar, der mehr gekriegt hat, dem mehr erlassen worden ist, der wird natürlich mehr lieben. Und dann lobt Jesus ihn und sagt, Simon, du hast recht geurteilt. Und sich zur Frau wendend, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Wumm, Simon, guck mal diese Frau an. Jetzt macht er wieder etwas, was ein Skandal ist eigentlich. Er sagt zu Simon, guck das Mädel an. Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Ihre Sünden sind vergeben, hier sagt er es nochmal, sie hat viel geliebt. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Das heißt, aufgrund der Vergebung ihrer Sünden, der Last, die Jesus ihr genommen hat, liebt sie ihn von ganzem Herzen. Sieh die Frau an. Obwohl er sich eigentlich abwenden musste von ihr, ob ihres Tuns. Sieh an, von ihr kannst du etwas lernen. Dieser Frau wurde so viel vergeben, dass sie gar nicht anders konnte, als diese Liebe dem Herrn auszudrücken. Und er sagt aber damit auch noch was anderes. Und da müssen wir auch gerade als Gläubige aufpassen. Simon, du hast auch Schuld auf dich geladen. Denn es war ja eigentlich klar, wen er mit dem anderen, dem wenig vergeben wird, er musste, meinte. Aber auch du, der eigentlich wenig Dreck am Stecken hat, bist von Vergebung abhängig. Jeder, auch der schon 100 Jahre gläubige Christ, ist von Vergebung abhängig. Und deshalb kann keiner von uns sagen, das ist aber ein schlimmerer Sünder. Gott vergleicht nicht, wer der schlimmere Sünder war, sondern bei ihm zählt, ob vergeben werden konnte oder nicht. Versteht ihr? Jeder, der nicht erst ein engellanges Zeugnis abgeben muss, was er getan hat, bevor er Jesus kennengelernt hat, hat es eigentlich gut. Ist auch viel schöner, ne? Wenn man nicht eine ewige lange Litanei aufzählen muss, was man alles Böses getan hat, bis man Jesus kennengelernt hat. Aber die Frage ist nicht, wer viel oder wenig Böses getan hat, sondern was Jesus getan hat. An meinem Leben, was Jesus mir gegeben hat. Du kannst dir durch deine guten Werke, Simon, nämlich nicht den Himmel verdienen, auch wenn du meinst, ein guter Mensch zu sein. Und dass er im Herzen kein guter Mensch war, hat er bewiesen, indem er Jesus die Füße nicht gewaschen hat. Versteht ihr? Sie haben alle auf die Frau gezeigt, was die angestellt hat. Und das galt viel schlimmer. Aber Jesus sagt, auch du bist ein Sünder, Simon. Jetzt sage ich es mal, du hast zwar nur für 50 Denare was angestellt und die Frau für 500, aber ohne der Vergebung des Gläubigers, des Schuldenerlassens, hättest du diese immer noch. Und jetzt darfst du, Simon, entscheiden, was du möchtest. Es wird keine Antwort gegeben, wie Simon nachher reagiert hat. Merkt ihr, die Geschichte hört dann auf. Das war seine Sache. Aber das ist genau das Problem. Simon, wenn du meinst, du müsstest diese Sünderin meiden, dann müsste ich auch dich meiden. Und ich könnte nicht in dein Haus kommen, aber ich bin auch zu dir gekommen. Und jetzt hast du die Chance, dich auch zu bekehren. Jetzt hast du auch die Chance, umzukehren. Bei Zachäus, dem Oberzöllner, rief Jesus aus, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Ob er es bei Simon sagen konnte, wissen wir nicht. Aber ich möchte darauf hinweisen, ihr Lieben, genau das ist aber auch unsere Gefahr. Dass wir als Gläubige eben meinen, die anderen haben mehr Vergebung nötig als wir. Wir sind ja schon gut, wir sind ja schon gerecht, wir machen ja viel weniger Fehler. Es muss uns immer bewusst sein, was Jesus an uns getan hat. Schaut auf diese Frau. Das soll unsere Haltung sein. Denn Liebe durch Gnade, die wir erlebt haben, durch nichts hinzutun, nichts verdient haben, ist größer, als wenn ich meine, ich habe ja das und das und das gemacht. Stimmt doch, oder? Dann klopfe ich mir auf die Schulter und sage, danke, Herr Jesus, dass ich nicht so bin wie die anderen. Und das zählt bei ihm nicht. Er möchte uns haben. Seine Liebe gilt allen Menschen. Übrigens, was heute oft gesagt wird, ja, Jesus wird auch den, das und das und das machen, das stimmt auch wieder nicht. Jesus hat nie gesagt, macht weiter so. Heute hat es immer gesagt, ja, Jesus wird auch das machen. Heute wird Jesus zum Oktoberfest gehen. Heute wird Jesus auf einem Wagen von der Gay-Parade steigen. Heute wird Jesus alles Mögliche machen. Ja? Das ist eine Lüge, das steht nicht in der Bibel. Jesus ist gekommen, um Sünder zur Buße zu rufen. Aber er verurteilt sie nicht über das, was sie getan haben, sondern er möchte vergeben. Das ist der große Unterschied. Es wird heute alles in einen Topf geworfen. Der liebe Gott, der drückt dir ein Auge zu. Er macht, ist alles in Ordnung. Das ist natürlich eine Lüge, die können wir nicht akzeptieren. Aber die Liebe Jesu ist nämlich größer, als mitzumachen. Seine Liebe ist so groß, dass er für unsere Sünden ans Kreuz gegangen ist, damit wir errettet werden. Er ist unter die Stufe dieser Frau gegangen und hat diese Frau errettet, genauso wie er mich und dich errettet hat. Jetzt bestätigt Jesus noch einmal und sagt, er aber sprach zu ihr. Schaut ihr, er spricht diese Frau jetzt direkt an. Er kommt jetzt nicht und sagt, zieh bitte dein Kopftuch auf. Interessiert ihn überhaupt nicht. Das ist unanständig, was du da machst. Nein, das hat vielleicht der Simon erwartet, dass er endlich mal was sagt, der Jesus. Er geht und sagt, deine Sünden sind vergeben. Sie sind vergeben. Die anderen, die am Tisch sitzen, fangen an und sagen, wie kann der sagen, dass er ihr die Sünden vergibt? Wie kann er überhaupt Sünden vergeben? Aber das war ja ein Streit, der bis zu Ende ging nachher. Und dann sprach er zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Was hat sie gerettet? Dein Glaube. Nicht, dass du mir die Füße gewaschen hast. Das Füßewaschen oder Salben, das war der Ausdruck von Dankbarkeit. Dein Glaube hat dich gerettet. Gehe hin in Frieden. Wir wissen nicht, wie viele Leute noch aus diesem Haus in Frieden gegangen sind. Das wissen wir nicht. Das liegt bei jedem selber, bei jedem ganz persönlich. Ja? Und da muss ich mich genauso mit einschließen und sagen, ist diese Liebe in meinem Herzen zu Jesus so stark, dass ich sage, Herr, ich übergebe dir alles. Mein Bestes, mein Wertvollstes, was ich habe, soll dir gehören. Wir können davon ausgehen, dass das Salböl das wertvollste Material war, das sie hatte. Aber viel wichtiger war, sie hat ihm ihr Leben gegeben. Und sie durfte Gottes Kind sein. Jetzt möchte ich zum Schluss uns einfach noch ein paar Fragen stellen. Jetzt kannst du mal die erste einblenden. Ist eigentlich keine Frage, sondern das ist eine Feststellung. Wir alle sind Sünder und brauchen Vergebung. Und es ist nicht entscheidend, ob das 50 oder 500 Denare waren, ob wir ganz wenig oder ganz viel getan haben. Die Bibel sagt, wir sind allzumal Sünder und können nicht in Gottes Gegenwart kommen. Wir brauchen das, egal ob wir so gerechte Menschen sind wie der Simon oder ob wir so eine Frau sind wie diese, von der hier berichtet wird. Und das Zweite, was wir wissen, Gottes unfassbare Liebe in Jesus vergibt. Er hat dieser Frau vergeben. Wir kennen das ja von der Frau am Jakobsbrunnen. Fast eine gleiche Situation, da kam ja auch, die war auch als Sünderin verschrien. Und mit den Männern war sie auch nicht geizig umgegangen. Ne? Sie hat ja ein paar gehabt. Und auch sie erlebt diesen Frieden. Sie erlebt, sie ist gegangen und durfte erleben, was die Gegenwart Jesu in ihrem Leben völlig verändert hat. Es ist Gottes unfassbare Liebe, dass ich heute Morgen hier stehen kann. Es ist Gottes unfassbare Liebe, dass wir heute Morgen Gottesdienst miteinander feiern dürfen. Es ist seine Liebe, sonst wäre es nicht möglich. Keiner von uns könnte angenommen werden. Keiner von uns. Weiter. Die Frage jetzt, gehört Jesus mein ganzes Leben oder nur Teile meines Lebens? Denn ich sage immer, er hat auch sein ganzes Leben für mich gegeben. Er, der ohne Sünde war, dann möchte auch ich ihm mein ganzes Leben schenken. Und diese Frau drückt das eben durch diese Handlung aus, indem sie seine Füße gewaschen hat, sagt sie, ich stelle mich unter dich, mein Leben gehört dir. Wir müssen ja auch sehen, dass ja im Orient das damals so war, das Haupt war das Höchste und die Füße waren das Niedrigste. Und die Frau sagt nicht, ja, dafür ist mir das Öl zu teuer, ihm die Füße zu waschen, sondern sie sagt doch, ich bin ihm gegenüber im Verhältnis so unwürdig, wenn ich nur seine Füße schon waschen darf und reinigen darf und mit Öl salben darf. Das zeigt etwas, was ich oft auch in der Gemeinde Jesu vermisse, diese Liebe, diese so unendliche Liebe, die man eigentlich gar nicht ausdrücken kann richtig. Ja? Wir achten oft so sehr, was machen die anderen, machen sie alles richtig, wir diskutieren und machen und tun und vergessen ganz, wozu wir eigentlich da sind. Weiter. Wie groß ist meine Liebe zu Jesus? Hätte ich eigentlich jetzt schon vorher einblenden sollen, vergessen. Wie groß ist meine Liebe zu Jesus? Schäme ich mich? Die Frau hat sich nicht geschämt. Sie hat diese Essensgesellschaft sogar platzen lassen. Ihre Liebe war so groß, das war nicht möglich, sie zurückzuhalten. Und sie ist nicht enttäuscht gegangen, als sie nicht an seinen Kopf kam, was sie eigentlich ursprünglich machen wollte. Das war ja eigentlich der Ausdruck ihrer Wertschätzung. Und sie stellte sich dahin und sobald Jesus lag, kam sie und hat diesen, auf Deutsch, Skandal angerichtet. Aber es war ein Liebesbeweis, den Gott im Himmel gefreut hat, über alles garantiert. Und dann immer wieder der letzte Gedanke, dass wir als Gotteskinder darauf achten, lebe nicht aus Werkgerechtigkeit, sondern muss das heißen, logisch. Nee, liebe ich aus Werkgerechtigkeit oder aus Gnade, stimmt's doch, ja. Also, lebe ich aus Werkgerechtigkeit oder lebe ich aus Gnade? Wenn ich aus Gnade lebe, wird die Liebe, die eigentlich ausgegossen ist, in unsere Herzen nicht verschüttet werden, sondern dann wird diese Liebe auch fließen. Ich denke, wir haben hier einen Auftrag, egal wo wir sind, ob wir jetzt hier in Pfullingen sind oder woanders, da wo wir sind, soll diese Liebe Jesus sichtbar werden. Und diese Liebe, die hat er uns geschenkt, die ist in unseren Herzen und die wollen wir nicht vergraben durch den der Werkgerechtigkeit sind, ich tue das und tue das und tue das. Und in Wirklichkeit sagen wir immer, oh, die Pharisäer, die waren ganz schlimm. Aber weißt du, in meinem Herzen, da rumort auch so ein Ding, das heißt Ego. Und das will gepflegt werden. Und das sagt er dann auch manchmal, ach, guck mal auf den oder auf die, was die wieder gesagt hat, was die wieder getan hat. Lass uns das durchstreichen, ganz fett. Es kommt darauf an, wie meine Beziehung zum Herrn Jesus Christus ist. Und Jesus hat diese Frau angenommen, er hat dich und mich angenommen. Und jetzt leben wir auch so als angenommene, geliebte Kinder Gottes. Ich möchte noch mit uns beten und dann machst du weiter. Lieber Herr Jesus, ich danke dir. Herr, mein Herz ist so ergriffen von dieser unsagbaren Liebe. Und diese Geschichte hier aus der Bibel hat uns so viel zu sagen, Herr, und hat mich so angesprochen. Und ich möchte es lernen, diese Gesinnung zu haben wie diese Frau, die dich so unendlich geliebt hat, mit einer reinen, heiligen Liebe, weil du ihr ihre Sünden vergeben hast, weil sie erfahren hat, wie groß und wunderbar deine Gnade ist. Herr, und ich möchte bitten, hilf mir, nicht das Herz des Simon zu haben, der auf andere geringschätzend herabschaut, der sich sogar erdreistet hat, dich zu beleidigen. Aber Herr, du bist trotzdem in sein Haus gekommen. Du wolltest auch sein Herz haben. Herr, und deshalb beten wir, dass wir keine harten Herzen haben, sondern Herzen, die für dich schlagen, Herzen, die nach dir geöffnet sind. Und dass wir Menschen werden, die du gebrauchen kannst. Zu deiner Ehre, zu deines Namens preis. Amen.